Ja, einen ganz herzlichen guten Morgen von Eva und mir. Wir freuen uns, dass wir diesen Gottesdienst mit euch feiern dürfen an diesem herrlichen Sonntagmorgen. Vielen Dank für diese souveräne Leitung bis jetzt und auch für euren Lobpreis. Und ich freue mich mit dir, dass Heidenheim aufgestiegen ist. Das Wunder in der 99. Minute. Das 3:2 und ja, aber noch mehr freuen wir uns über das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und wie war das kurze Wort, das uns der Markus weitergegeben hat? Das war so im Lobpreis eingebettet. Du bist Jesus nichts schuldig. Ihr habt aufgepasst, ja, weil er hat die ganze Schuld bezahlt und deshalb müssen wir nichts mitbringen, um vor ihm gerecht zu werden oder irgendeine Leistung erbringen, sondern wir dürfen aus seiner Gnade, von seinen Geschenken leben. Und selbst wenn du versagt hast letzte Woche und sagst, oh, eigentlich durfte ich gar nicht hier sein und ich bin selber enttäuscht von mir und so weiter, dann darfst du wissen, dass der Herr dir gerne vergibt und dass er dich gereinigt hat, durch sein Blut, durch seine Vergebung. Ich liebe am meisten die Geschichten von Jesus und ich lese euch da eine vor aus dem Markus-Evangelium Kapitel 5 und dort ab Vers 21, als Jesus in dem Boot an das andere Ufer gefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus, als der ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen, komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgten ihm und sie drängten ihn und da war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und keinen Nutzen davon gehabt hatte, es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und Jesus erkannte in sich die Kraft, die von ihm ausgegangen war. Und er wandte sich um und sprach, wer hat mich angerührt? Die Jünger sagen zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sagst, wer hat mich angerührt? Aber er blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. Und die Frau fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war. Sie kam, fiel vor ihm nieder, sagte ihm die ganze Wahrheit und er sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Danke, Vater, für dieses wunderbare Wort. Danke, dass du durch deinen Geist gegenwärtig bist. Danke, dass du jeden kennst, der heute hierher gekommen bist, unsere Not, unsere Schmerzen, unsere Krankheit. Und ich danke dir, dass du bereit bist, uns zu berühren und uns zu helfen. Danke, Jesus. Amen. Unsere Kirche ist ein Ort, wo jeder Gott begegnet. Das hat mir gefallen. Glaubt ihr das? Ja? Gott möchte euch begegnen heute Morgen. Da steht sogar an der weißen Wand geschrieben. Jesus ist über den See Genezareth gefahren. Viele Menschen haben sich dort versammelt. Und dann kommt einer in dieser Menschenmenge. Und es war ein ganz besonderer Mann, das war Jairus, der Synagogenvorsteher, das heißt das Höchste der jüdischen Synagoge. Er war verantwortlich für die Gottesdienste, die dort stattfanden. Er wurde gewählt von den Ältesten und er war die oberste Autorität. Und es waren eigentlich Leute, die mit Jesus nicht so gut befreundet waren oder nicht so viel zu tun hatten. Jesus war dieser Wanderprediger, der alles durcheinander gebracht hat, was bisher so im jüdischen Leben lief. Aber er hat eine Riesennot. Seine 12-jährige Tochter ist krank und sie ist sterbenskrank. Und er hat mit Sicherheit auch schon alles versucht, um ihr zu helfen, ohne Hilfe zu finden. Und in seiner Verzweiflung und in seiner Not, da sagt er, jetzt will ich es doch versuchen, zu diesem Jesus zu gehen. Finde ich super, dass er bereit ist, das zu tun. Und er kommt zu Jesus und er fällt vor ihm nieder, sodass alle Leute das sehen. Was macht denn der Synagogenvorsteher da auf dem Boden? Aber das macht er, um seine Verzweiflung und auch seine Demut zum Ausdruck zu bringen. Und er sagt, meine Tochter, die ist schwer krank, aber komm und lege ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Was für ein Glaube. Also dieser Synagogenvorsteher, der glaubte, dass wenn Jesus kommt und seiner Tochter die Hände auflegt, dann wird sie leben. Das ist beeindruckend, oder? Glaubst du das auch? Dass wenn Jesus kommt und dir die Hände auflegt und dich berührt, dass du gerettet wirst und lebst. Und Jesus sagt jetzt nicht, ja, bisher wolltet ihr ja nicht so viel mit mir zu tun haben und wart auch nicht so freundlich zu mir, zu dem Synagogenvorsteher, sondern er ist sofort bereit, ihm zu helfen. Jesus war bereit, jedem Menschen zu helfen. Sind wir das auch? Auch die, die uns vielleicht bisher nicht so wohlgesonnen waren. Jesus hat da keine Unterschiede gemacht. Und so geht er los. Und die Volksmenge zieht mit ihm, die wollten jetzt sehen, was passiert da. Und in diese Volksmenge hinein, da mischt sich noch einmal eine Frau, die uns hier jetzt extra vorgestellt wird und über die uns berichtet wird. Und auch diese Frau war in einer verzweifelten Situation. Und wir wollen diese Frau etwas näher anschauen. Das heißt über sie, dass sie seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war. Das heißt, sie hatte über ihre Tage hinaus beständige Blutungen. Das hörte nicht auf, sondern das floss und floss und floss immer weiter. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt noch lebte nach 12 Jahren. Sie war also schwer krank. Und dann wird uns noch etwas über sie berichtet. Sie tat das, was man tut, wenn man krank ist. Man geht, so macht man es heute ja auch noch, zum Arzt. Die gab es damals auch schon, die Ärzte. Und der Unterschied zwischen damals und heute, aber heute wird es auch schon wieder ähnlich wie damals, war, wenn man zum Arzt geht, dann musste man bezahlen. Ohne Geld keine Behandlung, ganz einfach. Und wer nichts mehr hatte, der konnte auch nicht mehr behandelt werden. Und es heißt über diese Frau, dass sie bei vielen Ärzten gewesen war. Also wenn wir das uns heute so vergegenwärtigen, müssen wir uns vorstellen, sie ging zu ihrem Hausarzt. Der hat sie untersucht und dann hat er gesagt, ja, da muss ich sie überweisen zum Gynäkologen. Und dann ist sie dort zum Frauenarzt gegangen und er hat sie wieder versucht und seine ganze Kunst an ihr ausprobiert und konnte ihr auch nicht helfen. Und dann hat er gesagt, ja, aber da gibt es noch den Spezialisten, Professor oder Professorin XY, die ist da extra ausgebildet, dann schicke ich sie mal dorthin und dann vielleicht noch zur Universität und zum Spezialisten. Sie war bei vielen Ärzten gewesen, sie hatte die ganze Palette durchgemacht und sie hatte alle ihre Habe aufgewendet, also alles, was sie an Besitz hatte, und sie muss vermögend gewesen sein, wenn sie zu so vielen Ärzten hatte gehen können, das alles floss in die Hände der Ärzte, so lange, bis nichts mehr da war. Lukas übersetzt, dass sie ihren ganzen Lebensunterhalt, alles, was sie hatte, aufgebracht hatte. Und jetzt war nichts mehr da und dann hat auch kein Arzt mehr behandelt. Was war das Ergebnis dieser Behandlungen? Hat sie ein bisschen Erleichterung gefunden? Ist ein bisschen besser geworden? Nein, die Bibel sagt uns, es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Die Ärzte konnten ihr nicht helfen. Und das heißt, sie hatte vieles erlitten. Das waren keine angenehmen Untersuchungen. Das waren schmerzhafte Untersuchungen, manchmal vielleicht auch entwürdigende Untersuchungen, die sie über sich ergehen lassen musste. Und am Ende ging es ihr körperlich schlechter und sie war zwischenzeitlich besitzlos geworden. Sie hatte gar nichts mehr. Jetzt kam noch ein Drittes hinzu bei dieser Frau. Wir lebten im Übergang vom Alten zum Neuen Testament. Es galten noch die Reinheitsgebote und Gesetze des Alten Bundes im Judentum und die gaben sehr genaue Anweisungen über bestimmte Krankheiten, wie Menschen zu behandeln sind, die bestimmte Krankheiten hatten. Und die Krankheit, die diese Frau hatte, die wird in 3. Mose 15, 25 bis 27 geschildert, wenn eine Frau einen Blutfluss hat über die Tage hinaus, dann gilt sie als unrein. Ihr seid Bibelkenner, ihr wisst das alles. Unrein heißt hier kultisch unrein, das heißt, die konnte jetzt nicht einfach zum Gottesdienst kommen und sich hier vorne auf den Stuhl setzen, denn wenn sie dann nochmal rausgegangen wäre und ich hätte mich jetzt auch auf den Stuhl gesetzt, dann wäre ich auch unrein gewesen und könnte nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. So waren die Bestimmungen damals. Sie war vergleichbar wie mit einer Aussätzigen. Und deshalb durfte sie nicht mehr mit der Volksgemeinschaft zusammenwohnen, sondern musste sich absondern von ihrer Familie, von ihrer Gemeinschaft, von ihrer Dorfgemeinschaft. Und sie musste irgendwo außerhalb leben und ähnlich wie die Aussätzigen, die schon von ferne rufen mussten, unrein, unrein, wenn sich ihnen jemand näherte, so war sie hier auch noch gebrandmarkt. Und das Denken in der damaligen Zeit war so, wenn jemand eine Krankheit hat und die nicht geheilt wird, dann muss irgendetwas mit dem Leben dieser Person, dieses Menschen nicht in Ordnung sein, denn es heißt ja, Jahwe Rapha, ich bin der Herr, dein Arzt, ich werde keine der Krankheiten auf dich legen, die auf den Ägyptern ist, und wer mich vertraut, der wird geheilt. Also war der Umkehrschluss, dass wenn jemand nicht geheilt ist, dann ist irgendetwas in seinem Leben nicht in Ordnung. Und unter dem musste sie auch noch leiden. Unheilbar krank, alles Vermögen weg, von der Volksgemeinschaft verstoßen, an einem Ort, wo die Aussätzigen sind und eigentlich zum Sterben verurteilt. Und diese Frau, die brauchte ein Wunder Gottes. Und vielleicht brauchst du auch ein Wunder Gottes heute Morgen. Vielleicht geht es dir nicht so schlecht wie dieser Frau, ich hoffe es. Vielleicht sagst du sogar, mir geht es noch viel schlechter. Gott möchte dir begegnen in deiner Not. Und wir wollen jetzt anschauen, wie dieses Wunder geschieht für diese Frau. Und es sind drei ganz einfache Schritte. Das erste, Vers 27, da heißt es, als sie von Jesus gehört hatte. Damit geht dieses Wunder los. Irgendjemand hat dieser Frau von Jesus erzählt. Irgendjemand hat ihr vielleicht erzählt, du, da gibt es einen, der zieht gerade durch die Gegend und der hat einen Aussätzigen geheilt. Wir lesen das in Markus 2. Da kommt ein Aussätziger zu Jesus, fällt vor ihm nieder, ähnlich wie Jairus, und sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Der wusste gar nicht, ob Gott es will. Da war auch diese Frage, will Gott überhaupt Heilung? Möchte er das schaffen oder bin ich verurteilt? Und Jesus sagt, was sagt Jesus? Ich will. Finde ich ganz starke Worte, liest man so leicht drüber. Ich will. Herr, wenn du willst, ich will. Und dann tut Jesus noch etwas. Er rührte ihn an. Er tat etwas, was eigentlich verboten war. Er rührt den Aussätzigen an. Es war vielleicht die erste Berührung, die er seit Jahrzehnten bekommen hat. Er rührte den Aussätzigen an. Und dann sagt er, ich will, sei geheilt, sei rein. Und vielleicht haben Sie diese Geschichte dieser Frau erzählt. Der Glaube kommt, so sagt Paulus einmal, aus der Predigt. Aber nicht nur aus der Sonntagspredigt, sondern der Glaube kommt daraus, wenn du bezeugst, deinem Nachbarn, deinem Arbeitskollegen, deinem Sportskameraden, der über seine furchtbaren Schmerzen jammert, wenn du ihm bezeugst, du, das hatte ich auch mal, und weißt du, was ich dann getan habe? Ja, was? Ja, dann habe ich gebetet oder für mich beten lassen. Ja, wie? Zu wem? Zu was? Ja, zu Jesus, zu Gott. Was? Zu Gott? Zu Jesus? Gibt's die überhaupt? Ja, die gibt's. Und dann sagst du vielleicht, und wenn du möchtest, dann kann ich für dich auch beten, aber nur wenn du möchtest. Und dann steht er vor einer Entscheidung zu sagen, ja, es kann ja nichts schaden oder was die Leute halt so sagen, probieren wir halt das mal. Also die meisten gehen da positiv drauf ein, habe ich festgestellt. Wenn wir sie fragen, darf ich für sie beten, sagen die meisten, ja gerne, wenn es was nützt oder wenn sie denken oder das ist aber nett oder freundlich. Die allerwenigsten sagen, nee, will ich nicht. Meine Erfahrung. Probier's mal. Und dann, manche sagen vielleicht, ja aber nicht hier jetzt mitten auf der Straße. Sagen, okay, ich bete zu Hause für sie und dann erkundige ich mich, wie es war. Und wisst ihr, was ich oft erlebt habe, wie Gott spontan gerade in solchen Situationen geantwortet hat und Menschen angerührt hat. Und sie sagten, oh, jetzt ist das weg, was ist jetzt passiert? Weil Heilungen und Wunder Zeichen seiner Herrschaft, seiner Herrlichkeit sind. Wie können sie glauben, wenn es niemand verkündigt hat? Ich möchte euch ermutigen, das, was ihr mit Jesus erlebt habt, das, was eine auch zu bezeugen, zu bekennen, wann immer das möglich ist. Und da haben wir oft Angst, da schämen wir uns manchmal. Da gibt es überhaupt nichts zum Schämen. Die Leute schämen sich auch nicht, ihre Botschaften weiterzutragen. Da muss ich mich manchmal wundern, was die auf ihre T-Shirt und auf ihre Auto draufkleben und bekennen. Lasst uns doch das Gute bekennen. Lasst uns doch das Evangelium, das Schöne bekennen, was Jesus tun kann. Das gilt nicht nur für Heilung. Kann sein, Jesus hat mich von meinen Ängsten befreit. Jesus hat mich von meinen Depressionen befreit. Jesus hat mich von meinen Schlafstörungen befreit. Oder was es auch immer gibt, unter dem Menschen leiden. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wie können Sie glauben, fragt Paulus weiter, wenn es Ihnen niemand verkündigt hat? Der einzigste Grund, warum Jesus noch nicht zurückgekommen ist, lesen wir im 2. Petrusbrief, ist nicht, weil er die Verheißung verzögert. Die haben ja gespottet und haben gesagt, ja, ihr sagt immer, der Herr kommt wieder, wo ist er denn? Sondern der Grund ist, was ist der Grund, warum er noch nicht gekommen ist? Helft mir kurz. Weil er nicht möchte, dass irgendjemand verloren geht. Das ist der Grund. Es ist immer noch, wie früher die Alten sagten, aber das gilt immer, es ist immer noch Gnadenzeit. Es ist immer noch Zeit, wo Menschen zum Glauben kommen können und zum Glauben kommen sollen. Und wir sollen diese Zeit auskaufen, nützen und das Wort weitergeben. Diese Frau, sie hörte, was Jesus tun kann. Und jetzt schaut ihre Reaktion an. Jetzt kann man ja zwei Reaktionen haben. Man kann sagen, naja, ich war bei den besten Ärzten, ich habe alles versucht, mir kann niemand helfen. Oder sie hätte sagen können, das ist eben mein Los, das muss ich tragen, das hat Gott mir zugedacht und ja, das muss ich eben erdulden, hätte sie ja auch sagen können. Oder sie hätte sagen können, er kann vielleicht den anderen helfen, dem Aussätzigen, aber mir kann er nicht helfen. Wenn wir das Wort hören, ob wir Christen sind oder noch keine Christen, werden wir immer vor eine Entscheidung gestellt. Entweder zu vertrauen oder es abzulehnen. Die zwei Möglichkeiten haben wir, dazwischen gibt es nichts. Es gefällt mir, was diese Frau tat. Als sie von Jesus hörte, da sagte sie etwas. Die sagte etwas und es wird uns auch berichtet, was sie sagte. Und was sagte sie? Sie sagte, ganz gewaltig, was sie sagt, wenn ich sein Kleid anrühre, sein Gewand anrühre, dann werde ich geheilt werden. Das begeistert mich. Ich habe schon öfters gepredigt über dich. Das begeistert mich jedes Mal aufs Neue. Ähnlich wie der Synagogenvorsteher, der absolut glaubte, wenn Jesus kommt, wird meine Tochter geheilt. So sagte sie, wenn ich ihn anrühre, dann werde ich geheilt werden. Was sagst du über deine Situation? Das ist ganz wichtig. Was sagst du über deinen Partner, der dir so viel Mühe macht? Habt ihr ja nicht. Der ändert sich nie. Ist immer so. Der war schon immer so und der wird auch immer so sein. Was sagst du über deine Gemeinde? Oh, das werden immer weniger. Oh, das wird immer schwieriger. Was sagst du über deine Krankheit? Eine Schwester kam mal zu mir und sagte, ich glaube, ich werde krank, als die Grippewelle wieder anfing. Dann habe ich sie angeschaut und habe sie gefragt, welche Krankheit möchtest du denn gern? Dann hat sie mich verdutzt angeschaut und habe ich gesagt, ja, du hast ja gerade gesagt, ich glaube, ich werde krank. Das ist ja auch ein Glaube. Manchmal reden wir Dinge daher, die uns gar nicht klar sind, was wir da sagen. Worte, unsere Worte haben tatsächlich Kraft, Dinge zu verändern. Kraft, Jakobus 3 beschreibt es sehr schön, Kraft aufzubauen oder Kraft zu zerstören. Ich kann auch mit meinen Worten zerstören. Aus dir wird nie was. Das macht einen Unterschied, was der Lehrer über dich gesagt hat, ob das positiv war oder negativ. Das kann deine ganze Zukunft prägen, bis ins hohe Alter. Ob er dir was zugetraut hat oder ob er gesagt hat, nee, du wirst das nicht bestehen. Sie sagte, wenn ich ihn anrühre, dann werde ich geheilt werden. Halleluja. Als ich mit Eva frisch verheiratet war, 1988, gerade meinen Dienst begonnen hatte in Geislingen, 2 Jahre war ich dort, bekam ich extreme Probleme mit meinem Bein, mit meiner Hüfte und hatte da sehr, sehr starke Schmerzen und ging dann auch zum Arzt in Leonberg, damals noch, obwohl ich schon in Geislingen lebte, aber das war das Krankenhaus, wo ich eben in Behandlung war. Und die haben Röntgenaufnahmen gemacht und dann hat mir das der Oberarzt erklärt an meiner Hüfte und hat gesagt, der Hüftkopf, der ist am Absterben. Und er zeigte mir schon schwarze Punkte, die da waren und er sagte, das ist eine Hüftkopfnekrose und der bricht auseinander und da gibt es keine Hilfe mehr, sein Urteil. Aber weil ich noch so jung bin, war ja erst 26 und es ungewöhnlich ist, dass jemand in dem Alter so eine Krankheit hat, will er mich überweisen, nochmal ins Stuttgarter Katharinenhospital, da gibt es einen Spezialisten, Professor Holz für Hüftkrankheiten und der soll das auch nochmal anschauen. Vielleicht kommt er zu einer anderen Erkenntnis und dann bin ich als ganz normaler AOK-Kassenpatient zu der Elite vorgelassen worden, was du ja normalerweise gar nicht genießen kannst. Und dann war ich dort und der schaute sich auch die Röntgenaufnahmen an und der ganze Raum dort, war ein großes Zimmer, war voll mit Assistenten und Helfern, so als Schulungsbeispiel. Dann schaute er die Bilder an Und dann sagt er mir, ja, Herr Röckle, leider muss ich Ihnen sagen, dass ich keine andere Erkenntnis habe als der Oberarzt dort von Lirnberg. Der Hüftkopf ist am Auseinanderbrechen. Da gibt es keine Hilfe mehr, außer ein künstliches Gelenk. Das können wir natürlich einsetzen, aber Sie sind noch so jung und das ist eigentlich schade. Und damals hielten die Dinger auch noch nicht lange, im Gegensatz zu heute. Und dann sagt er, naja, jetzt gehen Sie mal und wenn Sie merken, dass es eben gar nicht mehr geht, dann kommen Sie wieder und dann machen wir das künstliche Gelenk. Und sagte er, da stand noch so ein Stock an der Seite, den habe aber nicht ich mitgebracht, aber er dachte, ich hatte den mitgebracht. Und als ich ging, sagte er, nehmen Sie Ihren Stock mit. Habe ich gesagt, der ist nicht von mir, aber das hat mir nochmal gezeigt, wie ernst mein Zustand war. Und ich kam dann heim zur Eva, aber nicht niedergeschlagen, das können Sie euch bestellen, sondern ich sagte, also die Ärzte haben gesagt, sie können nicht mehr helfen, das ist gut, weil sonst würde ich mir ja immer überlegen, lasse ich jetzt noch irgendwas machen. Jetzt ist es sicher, mir kann nur Jesus helfen. Mir kann nur Gott helfen. Und dafür wollen wir beten. Und das haben wir getan, wir zwei. Und nicht nur gebetet, wir haben auch gefastet und alles, was man halt so tut. Und es wurde dramatisch schlechter. Und zwar so, dass ich wirklich gar nicht mehr gehen konnte. Ich bin dann mit dem Stuhl durch die Wohnung gerobbt. Also kam Silvester, ich hatte den Gottesdienst zu halten. Ich habe gesagt, ich werde auf jeden Fall den Gottesdienst halten, egal wie. Und wenn ich im Sitzen spreche, so war es dann auch. Mit dem Aufzug bin ich hochgefahren, irgendwie mich nach vorne begeben und habe von dort im Sitzen meine Predigt gehalten. Aber habe immer weiter betet, auch viele andere für mich beten lassen. Und dann geschah etwas morgens, wenn man manchmal noch so im Halbschlaf ist, zwischen Schlafen und Wachen, kommt auf einmal eine Szene, eine biblische Szene vor mein inneres Auge. Und zwar die Szene aus Hesekiel 37. Das ist, wo der Prophet durch ein Tal von lauter toten Gebeinen geführt wird. Und dann kommt eine Stimme, während er da durchläuft: Menschensohn, können diese Gebeine lebendig werden? Alles tot, alles lauter Knochen zerstreut. Und Hesekiel, ein weiser Mann, der sagt, du weißt es, Herr. Der sagt nicht ja oder nein gleich, sondern der sagt, du weißt es. Natürlich, der Herr wusste es, ja, der wusste auch was. Dann sagt er zu ihm, Weissage, sprich zu diesen Gebeinen. Also er bekommt jetzt den Auftrag, zu diesen toten Knochen zu sprechen, ihr toten Gebeine, höre das Wort des Herrn und er soll weissagen. Und wie schon gesagt, diese Szene steht vor mir und ich höre in meinem Geist, sprich zu diesem toten Gebein, dass es wieder lebt. Und ich wache auf und ich wecke Eva und ich sagte, ich habe gerade gehört, ich soll sprechen und das will ich jetzt tun. Ihr müsst weitergehen, ihr müsst laufen, ihr müsst euch erneuern. Kurz drauf war die Konferenz des BFP in Esslingen damals, Reinhard Bonnke war einer der Sprecher und ich bin hingegangen und dann habe ich gedacht, wenn das so ein großer Mann Gottes ist, dann ist das gut, vielleicht kann der am Ende auch noch für mich beten, das kann ja nicht schaden. Und der predigt und ich sitze da drin und während der predigt, unterbricht er seine Predigt und sagt, er bekommt gerade ein Wort des Herrn, hier sind Leute mit unheilbaren Knochenkrankheiten da. Und dann sagt er weiter, und ich höre gerade, wie ich weissagen soll und zu diesen toten Gebeinen sprechen soll, dass sie wieder leben. Und dann tut er das, mitten in der Predigt, ohne Aufruf, ohne irgendwas. Und ich habe das natürlich auch für mich genommen. Jetzt sind, das war 89, jetzt haben wir über 30 Jahre hinter uns, bin jetzt 61. Ich bin beim Halbmarathon in Ulm, Einstein-Marathon 2007 und 2008 mitgelaufen, also die komplette Strecke. Ich spiele aktiv Tischtennis wieder und ich bin heute Morgen schon, weil ich schon früh wach war, ein bisschen gejoggt und habe für den Gottesdienst gebetet und ich laufe bis heute mit dieser Hüfte, da ist nichts mehr gemacht worden, außer dass mir vor 3 Jahren nochmal da war ich nochmal zur Untersuchung von einem Oberarzt, der da Aufnahmen gemacht hat aus der Chirurgie und mir das gleiche Befund sagte, was die Bilder damals sagten. Es sieht immer noch so aus, sagt er, ist unmöglich. Dann sagte ich ihm, ich bin Halbmarathon gelaufen. Dann sagt er, das geht nicht. Sage ich ihm, und ich habe vor, das wieder zu tun. Also wenn das geschieht, dann soll ich nochmal kommen. Und dann macht er nochmal Aufnahmen. Fakt ist, ich gehe bis heute. Und es ist Gottes Hand auf meinem Leben. Das ist nicht meine Kunst, das ist nicht mein Glaube. Das ist, also mein Glaube vielleicht schon zu einem gewissen Maß. Und es ist immer ein Kampf. Also Gott hat es jetzt nicht so gemacht, dass er das einfach komplett weggenommen hat. Das kann er auch tun, aber er hat es so gemacht, dass ich weiterlaufen kann. Halleluja. Was sagst du über deine Situation? Ich werde bald sterben. Das sind auch Bekenntnisse. Ich werde zum Pflegefall. Ich werde zu dem. Sage nicht, meine Kinder, die werden sich nie ändern, die werden sich nie bekehren. Bete weiter für deine Kinder, wenn sie noch nicht glauben. Die Gebete einer Mutter, die haben eine ungeheure Kraft vor Gott. Das glaube ich von tiefstem Herzen. Sie sagte, wenn ich ihn anrühre, dann werde ich geheilt werden. Was für ein Glaube. Und jetzt kommt das Dritte. Du kannst vieles sagen. Irgendwann muss es auch zum Handeln kommen. Sie handelte nach ihrem Glauben. Das heißt, sie machte sich auf. Sie wollte ja zu Jesus kommen. Sie sagt ja, ich muss sein Gewand berühren. Sie hat herausgefunden, wo Jesus sich aufhält. Vielleicht haben sie erzählt, Jesus ist heute Morgen gesehen worden dort am See Genezareth. Da sind viele Leute. Irgendjemand muss ihr das erzählt haben. Und was tut sie dann? Und das ist wieder absolut beeindruckend. Diese Frau, die körperlich so geschwächt war, die nicht mehr unter Menschen gehen durfte, die genau wusste, wenn ich das tue, die können mich auf der Stelle totschlagen. Sie verkleidet sich, damit sie nicht erkannt wird, damit niemand sieht, wer es ist. Und dann macht sie sich auf in ihrem geschwächten Zustand. Blutend kommt sie zu Jesus, schleppt sie sich durch, kämpft sie sich durch die Menge durch, die dort steht. Ist ja gar nicht so einfach, sich durch so eine Menge durchzukämpfen. Ich bin da auch ein gewisser Spezialist, kann euch meine Frau erzählen, ich komme immer dann durch und bin da, wo ich hinkomme. Aber man braucht da schon gewisses Geschick und sie schafft es. Und mit letzter Kraft, so stelle ich mir das vor, berührt sie das Gewand von Jesus. Und im selben Augenblick, wo sie das tut, kommt der Blutfluss zum Stoppen. Und sie spürt am Leib, dass jetzt etwas passiert ist. Eine Begegnung mit der Kraft Gottes. Halleluja. Und Jesus spürt es auch. Obwohl er die nicht gesehen hat. Er kam ja von hinten, hörte ihn an. Aber Jesus spürt, da ist Kraft von mir ausgegangen. Hier hat mich jemand ganz anders berührt als all die anderen Menschen. Und deshalb fragt er, wer hat mich angerührt? Und die Jünger sagen zu ihm, ja, die drängen dich alle, was soll das? Es sind ja Hunderte, die dich anrühren. Jesus sagt, ja, ja, aber hier hat mich eine Person ganz besonders angerührt, im Glauben berührt. Du kannst heute Morgen hier sitzen, du kannst dieselbe Predigt hören wie dein Nachbar. Und du kannst anders darauf reagieren als dein Nachbar. Du kannst im Glauben empfangen oder du kannst sagen. Und Jesus schaut umher, wer das war. Und die Frau, die genau wusste, was ihr geschehen war, die hat Angst. Warum hat sie Angst? Weil sie weiß, eigentlich hätte ich das gar nicht tun dürfen. Eigentlich die ganzen Menschen zitternd. Und Jesus schaut, 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 solange bis sie nicht mehr verborgen bleiben kann. Und die Frau fürchtete sich, zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit, erzählte ihm ihre ganze Geschichte. Da liegt sie jetzt vor Jesus, alle Menschen sehen sie. Und was sagt Jesus zu ihr? Finde ich wieder so wunderschön. Wie redet er sie an? Tochter. Wie schön. Tochter. Kind. Dein Glaube hat dich geheilt. Sei gesund von deiner Plage und geh hin in Frieden. Warum hat Jesus das öffentlich gemacht? Manchmal handelt er im Verborgenen, verbietet sogar, dass Menschen das bekannt machen, was er getan hat. Warum war es ihm hier so wichtig? Er hätte ja die Frau einfach gehen lassen können. Das tut er aber nicht. Warum war es ihm wichtig? Das hat einen Grund. Und der Grund dafür ist der, weil er der ganzen Volksgemeinschaft zeigen wollte, diese Frau ist nicht mehr die Ausgestoßene, die Aussätzige, die irgendwo da draußen leben muss, sondern sie ist genauso wie ihr Heil und nicht nur das, sie ist Tochter, sie ist Kind des allerhöchsten Gottes. Sie ist nicht jemand, der von Gott abgelehnt und verachtet oder bestraft ist. Er rehabilitiert sie vor der ganzen Volksgemeinschaft. Sie erfährt Heilung nicht nur körperlich an ihrem Blutfluss, sondern auch in ihrer Seele. Ganz wichtig. Die seelischen Verletzungen sind manchmal noch viel tiefer, viel schlimmer, viel stärker. Die Enttäuschungen, die Verletzungen, die Menschen uns zugefügt haben, die können schlimmer sein als körperliche Krankheiten. Und Jesus möchte uns umfassend heilen, an Geist, Seele und Leib, alle Bereiche. Und das hat er getan an dieser Frau. Und es war ein Wunder, im Schach gibt es en passant, heißt das, das heißt so im Vorübergehen, im Vorbeigehen. Er war ja eigentlich auf dem Weg zur 12-jährigen Tochter des Synagogenvorstehers, die er auch heilt. Beides 12 Jahre, auch interessant. Das Mädchen ist 12 Jahre, die Frau hatte 12 Jahre Blutfluss, die er auch heilt und sogar von den Toten auferweckt. Halleluja. Ich liebe die Geschichten von Jesus. Je älter ich werde, desto mehr lese ich einfach Evangelien und was Jesus getan hat. Es interessiert mich mehr als alttestamentliche Gesetze und andere Dinge, die sind auch interessant. Das Zentrum unseres Lebens ist Jesus. Beschäftige dich mit ihm. Beschäftige dich damit, wie Jesus mit anderen Menschen umgeht. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Wäre jetzt eine neue Predigt, aber irgendwie habe ich den Eindruck, ich soll das auch noch sagen. Ich bin gleich fertig. Die evangelikale Christenwelt, zu der wir uns ja auch rechnen, hat nicht den allerbesten Ruf in der Öffentlichkeit. Warum? Weil sie immer mit Verboten, du darfst nicht, das ist falsch, das ist nicht richtig, arbeitet. Jesus arbeitet nicht so. Er war der Freund der Zöllner und Sünder. Das heißt, die Zöllner und Sünder hörten ihn gerne, Lukas 15, Vers 1. Die kamen zu ihm, die wurden von ihm angezogen. Die gingen nicht zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, aber sie kamen zu Jesus. Sie hörten ihn gerne. Sie wollten in seiner Nähe sein. Warum? Weil ihnen die bedingungslose Liebe Gottes entgegenfloss. Jetzt passt mal auf. Wenn die Zöllner und Sünder, das ist ein Synonym, nicht gerne in unsere Versammlungen kommen, dann müssen wir überprüfen, was mit uns falsch ist, nicht was mit ihnen falsch ist. Wenn die Liebe Gottes, wenn unsere Kirche ein Ort ist, an dem jeder, und jede willkommen ist und Heimat findet und Gott begegnet, dann müssen Menschen willkommen sein, die normalerweise nicht in Gottesdienste kommen. Ich könnte jetzt euch ganz, ganz viele Geschichten aus meinem Dienst in Geislingen erzählen, insbesondere aus unserem Armenfrühstück, das wir Dienstagmorgens damals gestartet haben und wo bis zu 100 Menschen jeden Dienstag gekommen sind. Und zwar nicht Bekehrte oder Gläubige, sondern Menschen aus allen Hintergründen, aus allen Lebensstilen. Mein Co-Pastor, der Polizist war und der mal da war, sagte: Bernhard, weißt du eigentlich, dass ein Drittel der Menschen, die hier kommen, aktenkundig sind bei uns? Das hat mich gefreut zu hören. Der Freund der Zöllner und Sünder. Ich habe in meiner Gemeinde gesagt, ich sage das jetzt einfach auch hier, was wäre denn, wenn jetzt ein homosexuelles Paar in unsere Gemeinde kommen würde? Wären die willkommen oder würden wir schon an der Türe sagen, für euch ist hier kein Zutritt? Nehmen wir jetzt einfach mal dieses Beispiel. Ich könnte das auf andere. Bei Jesus waren alle willkommen. Jesus geht mit dem Zachäus mit und sagt: Heute muss ich in dein Haus einkehren. Und der Zachäus ist so überwältigt, das hat noch kein Pharisäer und Schriftgelehrter zu ihm gesagt. Die sind auf die andere Seite der Straße gegangen, die haben vor ihm ausgespuckt, die haben ihn verachtet. Und Jesus sagt: Ich komme zu dir. Und er ist so begeistert, dass er seine ganzen Freunde einlädt. Großes Festmahl. Und Jesus isst mit ihm. Und glaubt mir, Jesus hat ihm keine Predigt gehalten. Da steht überhaupt nichts drin. Der hat mit ihm gegessen. Aber dann geschieht etwas. Als die fertig sind, da steht Zachäus auf und sagt: Ich habe eine Ansage zu machen. Und er sagt: Die Hälfte meines Besitzes, die gebe ich den Armen. Und die andere Hälfte, die braucht er, um die auszuzahlen, die er betrogen hatte. Und er sagte: Und wen ich betrogen habe, also kann auch mal gut sein, wenn du betrogen worden bist, wen ich betrogen habe, dem gebe ich vierfach zurück. Und ihr dürft mir glauben, danach hatte Zachäus wahrscheinlich nicht mehr viel. Es war ihm aber egal. Er hatte die Liebe seines Lebens gefunden. Matthäus, der andere, als Jesus ihn ruft, es wird in dem Jesus-Film so interessant gezeigt, da steht er auf und geht mit ihm. Die Liebe Gottes verändert Menschen, wo sie merken, sie sind angenommen, sie sind geliebt. Wir haben in unseren Anfangsgottesdiensten in Geislingen, da sind drogenabhängige ehemalige Leute mit Tätowierungen, mit Hüten, mit Messer in der Tasche gekommen. Das hatte die Gemeinde vorher noch nie gesehen, solche Menschen. Und während wir in der Anbetung waren, da sind denen die Tränen runtergelaufen. Und die sind nachher zu mir gekommen und haben gesagt: Bernhard, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Wieso weine ich jetzt? Die konnten gar nicht mehr weinen. Da habe ich ihnen gesagt: Das ist der Heilige Geist, das ist die Liebe Gottes. Die haben ihr Leben verändert, die haben aufgehört mit Rauchen, mit Huren und anderen Dingen, ohne dass ihnen das jemand predigen musste. Die Liebe Gottes. Lasst uns so eine Gemeinde der Liebe sein, wo Menschen willkommen sind, mit ihren Schwachheiten, mit ihren Fehlern, mit ihren Unvollkommenheiten. Amen.